Ja, liebe Geschwister, wir wollen heute eine Stelle aus dem Alten Testament lesen und auch auslegen. Die finden wir im zweiten Buch der Könige, Kapitel 5. Das ist die Geschichte von Naaman. Und dieses Kapitel 5 wollen wir zum Teil lesen, die ersten 19 Verse. 2. Könige, Kapitel 5. Verse 1 bis 19. Naaman, der Heerführer des Königs von Aram, war ein hoch angesehener Mann von seinem Herrn und geschätzt. Denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Aber dieser gewaltige, tapfere Mann war aussätzig. Die Aramäer waren in Schreifscharen ausgezogen und hatten ein kleines Mädchen aus dem Land Israel entführt, das nun im Dienst von Naamans Frau war. Und sie sprach zu ihrer Herrin: Ach, dass mein Herr bei dem Propheten wäre, der in Samaria wohnt, der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naaman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm und sprach: So und so hat das Mädchen aus dem Land Israel geredet. Da sprach der König von Aram: Gehe, zieh hin, und ich will dem König von Israel einen Brief schicken. Da ging er hin und nahm 10 Talente Silber und 6000 Goldstücke und 10 Festgewänder mit sich. Und er brachte dem König von Israel den Brief. Darin stand: Und nun, wenn dieser Brief zu dir kommt, so siehe, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und es geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, zerriss er seine Kleider und sprach: Bin ich denn Gott, so dass ich töten und lebendig machen könnte, dass dieser von mir verlangt, ich solle einen Mann von seinem Aussatz befreien? Da erkennt ihr doch und seht, dass er einen Anlass zum Streit mit mir sucht. Es geschah, als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen habe, da sandte er zum König und ließ ihm sagen: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Er soll zu mir kommen. Dann wird er erkennen, dass es einen Propheten in Israel gibt. Und so kam Naaman mit seinen Pferden und mit seinen Wagen und hielt vor der Tür des Hauses Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wiederhergestellt und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig, ging weg und sprach: Siehe, ich dachte, er wird sicher zu mir herauskommen und hinzutreten und den Namen des Herrn, seines Gottes, anrufen und mir seine Hand über die Stelle fahren und so den Aussätzigen befreien. Sind nicht die Flüsse Abana und Papa in Damaskus besser als alle Wasser in Israel? Kann ich mich nicht darin waschen und rein werden? Und er wandte sich ab und ging zornig davon. Da trafen seine Knechte zu ihm, redeten mit ihm und sprachen: Mein Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes befohlen hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr den, da er zu dir gesagt: Wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er hinab und tauchte sich 7-mal im Jordan unter, nach dem Wort des Mannes Gottes. Und sein Fleisch wurde wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Und er kehrte wieder zu dem Mann Gottes zurück, er und sein ganzes Gefolge. Und er ging hinein, trat vor ihm und sprach: Siehe, nun weiß ich, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, außer in Israel. Und nun nimm doch ein Geschenk an von deinem Knecht. Er sprach aber: So wahr der Herr lebt, vor dessen Angesicht ich stehe, ich nehme nichts. Da nötigte er ihn, es zu nehmen, aber er weigerte sich. Und da sprach Naaman: Könnte deinem Knecht nicht eine doppelte Maultierlast Erde gegeben werden? Denn dein Knecht will nicht mehr anderen Götter Brandopfer und Schlachtopfer darbringen, sondern nur dem Herrn. Nur darin wolle der Herr deinem Knecht vergeben, wenn mein Herr an das Haus des Rimmon geht, um sich dort niederzubeugen, denn er stützt sich auf meinem Arm. Und auch ich beuge mich nieder in dem Haus des Rimmon. Ja, wenn ich mich niederbeuge im Haus des Rimmon, so wolle der Herr deinem Knecht in dieser Sache vergeben. Und Elisa antwortete ihm, geh hin in Frieden. Und er zog eine Wegstrecke von ihm fort. Soweit das Wort Gottes. Im Alten Testament wurden nur wenige Menschen außerhalb des Volkes Israel gerettet. Wir kennen zum Beispiel die Hure Rahab oder die Moabiterin Ruth. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 4, nennt Jesus auch die Witwe von Sarepta oder Zarpat und auch den Syrer Naaman. Und mit diesem Naaman oder Naiman hier in der Schlachterübersetzung wollen wir uns heute Morgen beschäftigen. Sein Fall, der Fall des Naimans, ist interessant, weil er zeigt, dass Gott, obwohl er Israel zu seinem Erbe erwählt hat, auch der Gott der ganzen Schöpfung ist, der Gott aller Menschen, der sich auch für alle Menschen interessiert, unabhängig davon, welchem Volk sie angehören. Und wie Ruth und Rahab ist Naaman auch ein Bild für das Volk des Neuen Testaments, denn auch wir sind wieder im Interessenfeld Gottes auch gerückt. Die Bekehrung des Naamans ist auch interessant, weil die Heilung, die Naaman erfuhr, uns die Bedingung der Erlösung vor Augen führt. Diese Heilung ist ein Bild auch für die Rettung, die wir erfahren haben. Und die Bedingungen sind die, sich vor Gott demütigen, ihm gehorchen und ihm vertrauen, im Glauben vertrauen. Und auch der Aussatz, an dem er litt, diente im Alten Testament dazu, als Bild die zerstörerische Kraft der Sünde zu veranschaulichen. Wenn wir solche Kapitel wie 3. Mose 13 lesen, ist es manchmal ein bisschen langweilig und aufwendig. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass der Aussatz, auch Lepra, das ist nicht nur Lepra, sondern andere Hautkrankheiten, ein Bild für die Macht der Sünde, die um sich alles zerfrisst und unser Leben eigentlich vernichtet. Diese Krankheit ist auch ein Beispiel für den lebenden Einfluss der Sünde auf das Leben eines Menschen. Ja, schauen wir uns zunächst die Beteiligten an dieser Geschichte an. Naaman, die Hauptperson hier in dieser Geschichte. Wer war er? Wer war dieser Mensch? Wir lesen, dass er der Feldhauptmann des Königs von Aram war. Also das heißt, der Stabschef der syrischen Armee. Aram ist ein anderer Name für Syrien. Syrien war zu dieser Zeit Israels Hauptfeind. Israel hatte viele Feinde in seiner Geschichte. Damals war das Syrien, später ist es Assyrien gewesen, auch ein verwandtes Volk, und dann die Babylonier. Aber in dieser Zeit, ungefähr 9. Jahrhundert, 8. Jahrhundert vor Christus, war Syrien der Hauptfeind des Volkes Israels. Dass Gott sich in dieser Geschichte entscheidet, einen Feind seines auserwählten Volkes zu retten, zeigt, dass er über allen menschlichen Streitereien und auch Nationalismen steht. Das ist vielleicht meine persönliche Meinung, aber ich halte Nationalismus für eine große Gefahr. Das hat in unserem Glauben nichts zu suchen. Leider ist es heute sehr, sehr oft der Fall, dass Christen sich auf so etwas berufen. Wir sehen hier, dass Gott unabhängig jetzt davon, dass er das Volk Israel errettet hat, sich auch für andere Menschen interessiert. Und das ist auch interessant, was hier gesagt wird, dass durch Naaman Gott, Yahweh, der Gott Israel, den Sieg diesem Volk über Israel auch gegeben hat. Gott bedient sich dieses Volkes, auch dieses Mannes, auch um den Syrer den Sieg über Israel zu geben. Gott ist also nicht der Gott einer Nation. Gott ist nicht der Gott einer besonderen Kultur, sondern Gott ist ein souveräner Gott, der handelt, wo er will, wann er will und mit wem er will. Der König von Syrien war damals Ben-Hadad II. Es gab mehrere Ben-Hadad. Manchmal fragt man sich, ist das jetzt wie Pharao ein Name für den König eines bestimmten Landes? Nein, hier ist es wirklich ein Name, Ben-Hadad II., auch bekannt in der Geschichte als Hadadeser. Es gab auch verschiedene Hadadeser, auch ein Hadadeser zur Zeit Davids. Der Name Ben-Hadad, Ben bedeutet Sohn, also Benjamin ist der Sohn meiner Rechte. Es heißt nicht Sohn des Hadads, so als ob der Hadad sein biologischer Vater wäre. Auch hier, wenn der Vater von diesem Ben-Hadad auch Ben-Hadad hieß, und zwar Ben-Hadad der Erste, Sohn Tabrimons, und dieser erste Ben-Hadad war der König, der in 1. Könige 15, wenn ihr die Geschichte Asa lesen, dem König Asa, König von Juda, gegen Baesha, dem König von Israel, zu Hilfe kam. Gegen natürlich Leistung. Ja. Nein, Hadad ist in Wirklichkeit der Name des Wettergottes oder Gott des Sturmes, der im Nahen Osten auch unter unterschiedliche Namen bekannt war. Zum Beispiel der bekannteste Name von Hadad ist natürlich Baal. Auch Rimon, später wird auch hier in der Geschichte Naaman von dem Rimon als Gott der Syrer sprechen. Das war auch ein Name, ein anderer Name für Baal oder für Hadad. Es gibt auch andere bekannte Namen, die verwendet wurden, auch Ishkur, mehr im Osten. Kinder, das ist auch interessant, wurden damals den Gottheiten geweiht. Wir sehen das heute noch, vor allem im Islam. Gut, in nördischen Ländern heißen die alle Menschen so Eriksson oder Larsson. Das ist der Sohn des einer Person. Aber ich denke, nur im Islam heutzutage sieht man Vornamen wie Diener Allahs oder ja, also diese Namen wie Abdullah oder solche Namen. Was war der Grund? Also wenn ich sage, die Kinder wurden Gottheiten geweiht, meine ich nicht damit, dass sie den Gottheiten geopfert wurden. Manchmal wurden sie tatsächlich geopfert. Man weiß auch, archäologische Funden haben tatsächlich erwiesen, dass Kinder dem Gott Baal geopfert wurden. Aber man erhoffte sich von der Gottheit Segen über diese Kinder. Und das war sehr, sehr, sehr häufig, dass Leute den Namen einer Gottheit bekommen haben. Das, auch bei den Ägyptern war das der Fall. Laut dem jüdischen Historiker Josephus war Naaman Befehlshaber der syrischen Armee während der Belagerung von Ramoth in Gilead. Erinnert euch an diese Geschichte. Das ist die Geschichte, die uns sagt, also dass damals der König Achab mit dem König Josaphat aus Juda nach Ramoth in Gilead einen Krieg gegen die Syrer führen wollte, um die Stadt zu befreien. Und laut Josephus und auch jüdischen Traditionen ist es der Naaman, der der General der syrischen Armee war. Einige sagen auch, dass er sogar der Bogenschütze, der auch Achab getötet hat. Und wahrscheinlich ist von diesem Sieg die Rede. Also durch diesen Naaman hat Gott dem syrischen Volk den Sieg über die Israeliten gegeben. Wenn es heißt, dass Gott den Syrer durch Naaman den Sieg gab, müssen wir verstehen, dass Gott das oder dies nur zuließ, um die Gottlosigkeit seines Volkes zu richten. Denn wir sehen, wir lesen auch im Alten Testament, dass Gott seinem Volk verspricht, wenn sie ihm treu sind, dass sie immer Sieger sein werden. Aber hier, dass Gott diesen Sieg der Syrer zugelassen hat, ist auf die Gottlosigkeit des Volkes Israels damals zurückzuführen. Es war nämlich eine Zeit der Gottlosigkeit. Also der Könige, der damals in Israel herrschte, König Joram, war ein Nachkomme von Achabs. Und wir wissen, alle diese Könige waren gottlose Menschen. Und das sehen wir auch hier in dieser Geschichte. Der Text sagt uns, dass Naaman ein angesehener Mann war und von seinem König sehr geschätzt. Sein Name, Naaman, ist die männliche Form von Naomi, also ein weibliches Name, Naomi, die Anmütige, und Naaman ist die männliche Form, das heißt anmutig. Es ist ein bisschen so, als ob der Erfolg des syrischen Volkes größtenteils von diesem Mann abhängen würde. Und deshalb war er so angesehen. Es war eine Schlüsselperson in Syrien. Und deshalb wurde er sehr wertgeschätzt. Naaman hatte alles, um glücklich und zufrieden zu sein. Er hatte Ruhm, er hatte wahrscheinlich Wohlstand als General. Er hatte eine Familie, eine Frau, ein angesehener Mann. Aber leider lesen wir hier, er hatte ein Problem, er war aussätzig. Das hebräische Wort für Aussatz bedeutet normalerweise Lepra, aber nicht notwendigerweise. Denn wenn dies der Fall gewesen wäre, also wenn tatsächlich Naaman ein Leprakranken gewesen wäre, dann können wir davon ausgehen, dass er gar keine Kontakte zu seinen Mitmenschen haben durfte. Nein, er hatte wahrscheinlich eine schlimme Hautkrankheit, die man auch damals unter dem Oberbegriff Aussatz zuordnete. Wir wissen nicht, was es ist. Möglicherweise so eine Krankheit wie die Schuppenflechte, also Psoriasis oder sowas ähnliches. Und diese Krankheit machte ihn zwar unrein, aber nicht völlig unrein, dass jeder Kontakt zu seinen Mitmenschen ihm verboten wurde, auch bei den Syrern. Denn die Regel für Leprakranken galten nicht nur in Israel, sondern auch in anderen Ländern. Ja, lass uns nun einen Blick auf das Umfeld dieses Mannes werfen. Wir erfahren zunächst, dass er verheiratet war. Es wird nicht erwähnt, ob er Kinder hatte. Wir lesen aber, dass seine Frau, Vers 2, dass sie ein kleines Mädchen als Dienerin hatte, als Dienstmädchen, das bei einem Überfall der Syrer entführt worden war aus dem Land Israel. Es war damals üblich, dass kriegerische Banden auch manchmal die Grenzen überschritten haben und solche Überfälle unternahmen und dabei auch die Dörfer an der Grenze plünderten, also möglicherweise so Städte, die jenseits des Jordans waren, so wie Ramoth in Gilead in dieser Region, und dass sie auch Geisel genommen haben, Leute entführt haben und Dörfer zerstört haben. Es ist wahrscheinlich hier in dieser Geschichte, dass die Eltern dieses Mädchen auch bei dem Überfall getötet wurden. Aber das Mädchen schien offensichtlich hier, als wenn wir das lesen, keinen Hass auf seine neue Familie zu empfinden. Was darauf hindeutet, dass es gut behandelt wurde in dieser Familie. Im Gegenteil, sie schien sogar Mitleid mit Naamans gesundheitlichen Problemen zu haben und auch mit dem Kummer seiner Herrin zu haben. Und sie sagte zu ihr: Ach, dass mein Herr bei den Propheten von Samaria wäre, der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Ja, oftmals bemitleiden wir Menschen, die in ihrem Leben viel Unglück erfahren haben und empfinden sogar eine gewisse Ungerechtigkeit, wenn wir sowas lesen und allzu schnell auch halten wir Gott für solche Unheile verantwortlich. Warum hat Gott so etwas zugelassen? Ja, es ist schon eine traurige Geschichte. Ja, wir könnten Mitleid mit diesem kleinen Mädchen haben, das eine Familie verloren hat. Aber was wissen wir genau über ihre Vergangenheit und über Gottes Plan auch für ihr Leben? Vielleicht war sie als Dienstmädchen in Naamans Haushalt mehr geliebt als in ihrer eigenen Familie. Stellen wir uns auch ihre Zukunft in einer neuen Familie vor, in der ihr Herr, das lesen wir später, zu einem treuen Verehrer des Gottes Israels wird. Was für Konsequenzen? Wir wissen nicht, in welchem Alter dieses kleine Mädchen entführt wurde. Auf jeden Fall scheint sie von dem Propheten Elisa gehört zu haben. Und sie kannte auch den Gott Israel. Sie kannte die Macht des Gottes Israel. Und wahrscheinlich hat sie diesen Glauben an den Gott Israels nicht aufgegeben. Ihr Glaube ist vorbildlich hier und steht im krassen Gegensatz zu dem allgemeinen Unglauben, der damals in Israel herrschte. Deshalb ist uns hier dieses kleine Mädchen ein Vorbild durch ihr Zeugnis. Wahrscheinlich kannte sie Gott, betete sie zu Gott, hat auch für ihre Familie gebetet, dass sie den Gott Israels erkennen. Sie hat auch für die Heilung des Naamans gebetet und sie erkennt jetzt ganz praktisch, was könnte meinem Herrn helfen. Ja, der soll doch nach Israel gehen, wo der Prophet Elisa lebt. Und dieser Prophet wird ihm sicherlich heilen. Ja, was erlaubt diesem Mensch zu denken, dass es so ist? Weil sie kannte den Gott Israel und sie wusste, dass dieser Gott ein barmherziger Gott. Und deshalb sage ich dies für uns auch in vielen Hinsichten ein Beispiel, dass wir auch wie dieses Mädchen uns trauen, auch für die Menschen beten und uns trauen, manchmal, auch wenn es viel kostet. Das hat sicherlich diesem Mädchen, vielleicht denkt man, das hat ihr nicht sehr viel gekostet, das zu sagen, aber ich denke doch. Und dass wir uns trauen, auch den Menschen über unsere Hoffnung zu reden und auf Gott hinzuweisen. Hier, wir sehen ganz praktisch, dieses Mädchen hat die Not dieser Familie erkannt. Und wir sollen auch die Nöte der Menschen erkennen. Manchmal denken wir, die Menschen haben keine Nöte. Wenn wir sie fragen, geht es dir gut, sagen sie immer, ja, es geht mir gut. Aber es verbirgt oft große Nöte. Und wir wissen, dass Gott der Einzige ist, der sich wirklich offenbaren kann, indem er die Menschen heilt, indem er den Menschen ein neues Leben schenkt. Dann trauen wir uns auch, solche Zeugen zu sein wie dieses kleine Mädchen. Sie soll uns wirklich als Vorbild dienen. Vers 4, das hat Wirkung. Das Zeugnis dieses Mädchen überzeugt Naamans, sodass er zu seinem König geht. Man kann sich auch fragen, ja, es ist unglaublich, was er sich vornimmt. Er geht zu seinem König und sagt, lass mich bitte zu unseren Feinden gehen, dort ist ein Prophet, er kann mich heilen. Und auch, was noch erstaunlicher ist, er sagt, so und so hat das Mädchen aus dem Land Israel geredet. Man kann sich auch vorstellen, dass die Reaktion des Königs eine Reaktion des Zweifels hätte sein könnten. Also, du glaubst doch ein kleines Mädchen? Es ist schon erstaunlich. Naaman ging hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm und sprach: So und so hat das Mädchen aus dem Land Israel geredet. Die Reaktion des Naamans ist hier erstaunlich. Die zeigt uns zwei Dinge. Einerseits, dass seine Gesundheit so besorgniserregend war, dass er zu allem bereit war. Wir können das so verstehen. Also er sagt, ja, was kostet es, das auszuprobieren? Wenn Menschen in dieser Situation sind, dann sind sie bereit, alles auszuprobieren. Man könnte so denken. Vielleicht war es auch seine Frau, die ihn trotz seiner eigenen Vorbehalten, Naaman war ein Krieger, ein Mensch, der sagt, ja, lass es. Aber seine Frau drängte ihn eindringlich, sie bat ihn eindringlich, eine Reise nach Israel anzutreten. Vielleicht hat dieses Mädchen recht, es kostet dir nicht, tu das, was sie sagt. Zum anderen zeigt diese Reaktion das Vertrauen, auch dass das Paar in das israelitische Mädchen hatte. Vielleicht steckte auch dahinter eine Enttäuschung über ihre eigene Religion und eine Bewunderung für den Gott Israels. Denn die Taten des Gottes Israels waren auch in Syrien bekannt damals. Also wir brauchen nur die Geschichte vorher zu lesen, dass trotz der Gottlosigkeit des Volkes Israel Gott oft den Israeliten trotz der Überlegenheit der Syrer den Sieg geschenkt hatte. Auch einem gottlosen König wie Achab hatte er den Sieg geschenkt. Und es war ganz klar für die Syrer, dass ein mächtiger Gott auf der Seite der Israeliten war. Wir wissen nicht, wann diese Ereignisse, wann die stattgefunden haben, wann diese Geschichte sich ereignet hat. Es ist klar, dass es damals in einer Phase relativen Friedens gewesen sein muss. Denn die meiste Zeit herrschte Krieg zwischen den beiden Ländern. Dies geschah wahrscheinlich vor den Ereignissen Kapitel 6. Geschichte kennen wir, das ist diese Geschichte, wo die Syrer sich vornehmen, Israel anzugreifen und wo wir lesen, dass der Prophet Elisa dem König immer wieder sagt, pass auf, die werden da und da eingreifen. Wir kennen die Geschichte, sodass es auch den König von Syrien dazu motiviert, auch eine Truppe nach Israel zu senden und den Elisa gefangen zu nehmen. Wir kennen diese Geschichte mit den feurigen Wagen, die dann Elisa und seinen Diener auch auf dem Berg sehen. Und das geschah nach dem Sieg der Israeliten über die Edomiter. Ein Sieg, der uns auch im Kapitel 3 berichtet wird, wo Elisa auch eine entscheidende Rolle gespielt hat und in dessen Folge eine große Bekanntheit erlangte. Also Elisa war ein berühmter Prophet jenseits der Grenze von Israel. Um diese Reise anzutreten, braucht Naaman aber die Einwilligung seines Herrn. Der König stimmt zu, denn er sieht die Vorteile, die die Heilung seines Generals mit sich bringen könnten. Er schickt Naaman mit einem Empfehlungsschreiben zu dem König Israels und ein Geschenk von beträchtlichem Wert. Jemand hat errechnet, also wir lesen hier, wie viel sind das? 10 Talente, ein Talent war ungefähr so 50 Kilo. 10 Talente Silber, das heißt 500 Kilo Silber und 7000 Goldstücke, sogar 10 Festgewänder. Also die 10 Festgewänder sind wirklich ein kleiner Teil von dem ganzen Geschenk. Jemand hat errechnet, dass dieser Betrag ungefähr dem Jahresgehalt von mehr als 600 Arbeiter entsprach. Also eine beträchtliche Summe. Ben-Hadad schickt seinem General zuerst zu Joram, dem König Israels. Wir lesen, also das kleine Mädchen hat gesagt, der Prophet, der in Samaria lebte. Wir werden später sehen, dass zu dieser Zeit der Prophet Elisa nicht in Samaria aufhielt, sondern am Jordan, wahrscheinlich in Gilgal. Aber er braucht auch die Genehmigung von dem König Israels. Und wahrscheinlich denkt er oder ist er der Meinung, Ben-Hadad, dass ein Prophet mit einer solchen Macht den besonderen Schutz des Königs genießen soll. Und deshalb muss er sich in der Nähe vom König, von der Hauptstadt aufhalten. Ja, angesichts des trockenen Briefes in Vers 6, in diesem Brief lesen wir, stand: Und nun, wenn dieser Brief zu dir kommt, so siehe, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. So einfach. Ja, angesichts dieses trockenen Briefes interpretiert der König Israels die Aufforderung Ben-Hadads als eine Provokation, als ob er jetzt einen Beweggrund suchen möchte, um jetzt einen Krieg anzufangen. Und die gotteslästerliche Art, in der Joram spricht, zeigt, welcher gottloser König er war. Wenn wir das lesen, es ist schon für die damaligen Verhältnisse sehr gotteslästerig. Bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass dieser von mir verlangt, ich soll einen Mann von seinem Aussatz befreien? Sowas würde heute uns nicht überraschen, wenn die Menschen sowas sagen. Ja, bin ich Gott, dass ich das tun kann? Aber damals war das ganz anders. Und auch das, was er hier sagt, ist nichts anderes als ein Zitat aus der Bibel. Er zitiert fast wörtlich, was Gott im Lied des Moses im 5. Mose Kapitel 32, Vers 39 von selbst behauptet. So spricht Gott: Seht nun, dass ich allein es bin und kein Gott neben mir ist. Ich bin es, der tötet und lebendig macht. Ich zerschlage und ich heile. Und niemand kann aus meiner Hand erretten. Eine traurige Ironie ist in diesem Hochmut des Königs Joram nicht zu übersehen hier. Er, der König von Israel, der eigentlich der Messias des Herrn sein sollte, der Stellvertreter Jahwes auf Erde, der König Israel war nicht nur da, um über sein Volk zu herrschen, sondern er war in der Bibel der Stellvertreter Jahwes auf Erde. Das sehen wir ganz gut im Beispiel des Davids. Er kannte auch sein Wort. Er mag auch gottlos gewesen sein, dieser Joram. Er kannte die Bibel, er kannte das Wort Gottes. Und er verhält sich hier, als gäbe es keinen Gott über ihm. Und es passt ihm gar nicht, dass Ben-Hadad, und das ist der wahre Grund für diese Reaktion, es gefällt ihm überhaupt nicht, dass Ben-Hadad ihn wie einen Untergebenen behandelt. Die Sache, das was dort geschah und was der König gesagt hatte, wurde Elisa berichtet. Und er teilt dem König seinen Unmut mit. Aber gleichzeitig lädt er Naaman ein, die Macht des Gottes Israel zu erfahren. Es geschah, als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen habe, da sandte er zum König und ließ ihm sagen: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Warum regst du dich so auf? Was soll die Geschichte? Dieser Mann soll zu mir kommen, dann wird er erkennen, dass es einen Propheten in Israel gibt. Im Gegensatz zu König Joram, der auf respektlosen Weise von Gott spricht, ist Elisa hier nicht hochmütig, wenn er sagt, er soll zu mir kommen, dann wird er erkennen, dass es in Israel einen Propheten gibt. Das ist eine Art zu sagen, es gibt tatsächlich König Joram, einen Gott, und du weißt es sehr wohl, der in Israel tötet und lebendig macht. Und im Gegensatz zu dir bin ich sein Diener. Das ist, was er dem König mitteilen möchte. Und im Vers 9 lesen wir, dass Naaman also mit seinem ganzen Gefolge zum Propheten Elisa reitete, der sich zu dieser Zeit, wie gesagt, wahrscheinlich in Gilgal am Jordan aufhielt. Also mehr im Süden, in der Nähe des Jordans. Gilgal war auch diese Stadt, wo das Volk Israels damals in das Land auch, wir erinnern uns, das ist da wo die Region auch, wo die Israeliten auch beschnitten wurden nach dem Auszug aus Ägypten und wo sie den Jordan überquert haben. Als Zeichen des Respekts wartet Naaman vor der Tür seines Hauses. Also wahrscheinlich hat er sich angekündigt und der Prophet lässt auf sich warten. Wir werden mal sehen, warum. Auch wenn Elisa ein berühmter Prophet war, ein großer Prophet, müssen wir wissen, dass Naaman in der sozialen Hierarchie über ihm steht. Es ist ein General, also ein Generalstabschef von dem Land Syrien, und er ist in der Hierarchie viel, viel höher als dem Prophet. Doch trotz Naamans Respekt hier verhält sich Elisa ihm gegenüber offensichtlich grob. Wir sehen, er geht nicht einmal aus dem Haus. Er grüßt ihn überhaupt nicht. Er schickt seinen Diener, um ihm zu sagen, er soll sich 7-mal im Jordan waschen. So nach Motto, nimm ein Ticket und warte, wenn es dein Platz wird, und dann tu das, was ich dir sage. Also das ist eine ziemlich grobe Art, jemand dieses Rauns zu empfangen. Das erinnert uns auch ein bisschen an Jesu Haltung gegenüber der kananäischen Frau in dem Evangelium, deren Tochter von einem Dämon besessen war und Jesus auch eine Zeit lang nicht beachtet hat. So dass die Jünger zu ihm kommen und sagen, entlasse sie, denn die stört uns. Und dann wissen wir auch, was da geschah mit dieser Frau. Ja, tatsächlich müssen wir auch das hier, diese Haltung des Propheten Elisa, als eine Art von Prüfung verstehen. Er möchte den Glauben von Naaman prüfen. Und deshalb verhält er sich so. Denn Naaman muss noch einiges lernen. Er kommt mit bestimmten Vorurteilen und er möchte auch, dass sein Wille geschieht hier. Er muss noch zwei Dinge verstehen, vor allem über Gott, über den Gott Israel. Das Erste, was er unbedingt lernen muss, ist, dass Gott tun kann, was er will, und dass wir ihn nicht wie ein Automat, als Automat betrachten sollen, der nur unseren Wünschen dient. Gott ist nicht ein Automat, der unseren Wünschen dient. Und zweitens, wir können auch die Gnade Gottes nicht mit Geld oder Einfluss erkaufen. Diese Denkweise war früher bei den heidnischen Völkern üblich. Und so bestand auch ihre Religion. Das war eine Verhandlung. Sie verhandelten mit ihren Göttern, mit ihren Götzen auf der Basis von Geben und Nehmen. Ich schenke dir was, ich mache dir ein Opfer und du gibst mir was entgegen. Das war ganz üblich. Auch heute stellen sich viele Menschen Gott so vor. Das ist nicht ganz anders, wie die Menschen heute denken. Gott ist da für ihr persönliches Glück. Das ist der gute Gott, der nur dazu existiert, unsere Wünsche zu erfüllen. Wenn er das nicht tut, dann wollen wir mit ihm nichts zu tun haben. Und auch wenn er das tut, wie viele Menschen können nicht diesem Gott einfach Danke sagen, vergessen sofort, was Gott ihnen Gutes getan hat. Und so, genauso denken die Menschen, dass man Gottes Segen auch mit guten Werken erkaufen kann, wenn nicht mit Geld. Naaman, infolge dieser Reaktion oder dieses Verhalten des Propheten Elisa macht kein Hehl aus seinem Zorn und er will sofort gehen. Er ist zornig, lesen wir. Abgesehen davon, dass er sich von Elisa nicht mit dem nötigen Respekt behandelt fühlt, fühlt sich beleidigt, ist er sich der Bedeutung der Souveränität Gottes, der Freiheit Gottes und der entscheidenden Rolle des Glaubens und des Gehorsams, die von ihm verlangt werden, überhaupt nicht bewusst. Er muss auch diesen Gott kennenlernen. Er muss auch wissen, dass dieser Gott ein anderer Gott ist als seine eigene Götzen. Naaman sieht nur, dass es etwas Erniedrigendes an sich hat, sich 7-mal im Fluss zu tauchen. Und er denkt, was soll das? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Israel den Jordan gesehen habt, aber es stimmt schon, dass dieser oft schlammige Fluss, wenn man von Fluss reden kann, auch nicht sehr verlockend ist. Also ich war besonders enttäuscht, als ich in der Nähe von Jericho war, zu sehen, wie der Jordan aussieht, besonders im Sommer. So ein schlammiger Fluss. Und also können wir nicht mit unserem Rhein vergleichen, zum Beispiel. Und auch mit den Flüssen von Syrien, die wahrscheinlich ein klareres Wasser hatten. Und so will Naaman aufgeben, er will gehen, er ist beleidigt. Er ist nicht bereit, in Kauf zu nehmen, was man von ihm verlangt. Das ist für ihn unsinnig. Es ist auch für viele Menschen unsinnig, dass man an einen Gott glauben kann, einen Gott, der seinen Sohn geopfert hat, dass man sich einem Glauben anschließt, der glaubt, dass Gott durch den Tod seines Sohnes am Kreuz uns die Sünden vergeben kann. So sind die Menschen. Aber es ist verblüffend, wie Gott manchmal in bestimmten Menschen wirkt. Und das zeigt auch, dass er ein lebendiger Gott ist. Auch manchmal, wenn diese Menschen nur wenig von ihm wissen. Hier sind das die Diener Naamans, die eine erstaunliche Weisheit beweisen. Sie haben den Worten des Propheten offenbar mit viel mehr Demut und Achtung zugehört als Naaman selbst. Weit davon entfernt, indem Elisa befiehlt, eine Form von Geringschätzung zu sehen, sehen sie darin etwas, das einfach zu tun ist. Schaut mal, was sie sagen. Aber Vater, also dieser Begriff hier, Vater ist ein Begriff, das zeigt, dass sie ihren Herrn respektiert haben. Sagt er, hätte er von dir gefordert, etwas Schwieriges zu tun, dann hättest du es getan, weil du bist bereit, alles zu tun, um geheilt zu werden. Aber guck doch mal, was er von dir verlangt. Das ist doch leicht zu tun. Tu das. Und Naaman lässt sich auch überzeugen. Aber es ist auch interessant zu sehen, wie er hier reagiert. Seine Haltung ist bezeichnend für das menschliche Denken, wenn es darum geht, gerettet zu werden. Denn diese Heilung, wie gesagt, es ist ein Bild auch für unsere Errettung. Der natürliche Mensch will nicht wahrhaben, dass er nur auf Jesus schauen braucht, um von seinen Sünden reingewaschen zu werden. Das ist doch zu einfach. Der Glaube, wenn wir nur glauben sollen, das ist doch viel zu einfach. Gott muss doch was Schwierigeres von uns verlangen. Er will um jeden Preis Werke hervorbringen, zeigen, dass er es ernst meint. sich seine Errettung verdienen. Wenn Gott nur von ihm verlangt, zu glauben, zu vertrauen. Ja, Naaman lässt sich überzeugen, aber er scheint nicht sehr überzeugt zu wirken hier. Tun wir das. Er taucht sich 7-mal in den Jordan ein und er kommt, wie es ist ein Wunder hier, gereinigt von seinem Aussatz wieder heraus. Die Bibel sagt, dass seine Haut wieder wie die Haut eines kleinen Kindes wurde. Ein echter Wunder hier, ein echtes Wunder. Natürlich hat das Wasser des Jordan nichts Magisches an sich. Es gibt heute Leute, die gehen und lassen sich im Jordan taufen oder baden sich im Jordan, weil sie denken, dieser Fluss hat etwas Magisches an sich. Das ist nicht, was das Wort Gottes uns hier vermitteln möchte. Dieses Wasser ist nur ein Mittel, genauso wie das Wasser der Taufe ein Mittel ist. Es war die Kraft Gottes, die Naaman heilte. Wie viele abergläubische Menschen glauben heute, dass die Taufe oder sogar im Katholizismus oder in der Orthodoxie Weihwasser an sich schon eine Macht hätte? Wenn Gott ihr Gebet erhört und in ihr Leben eingreift, vergessen sie ebenso schnell und machen sich nicht einmal die Mühe, ihm zu danken. Wie oft haben wir das, meine Frau und ich, die letzte Zeit auch erfahren, dass Menschen erfahren, nachdem man für sie gebetet hat, wie Gott eingegriffen hat in ihrem Leben und sind nicht einmal in der Lage, diesem Gott ein Dankeschön zu sagen. Aber so ist der natürliche Mensch. Nachdem Naaman geheilt ist, geht er zum Propheten und erklärt, und das ist der Unterschied zwischen Naaman und vielen Menschen unserer Zeit: Siehe, nun weiß ich, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, außer in Israel. Das ist, was er hier sagt. Das ist auch interessant. Er sagt nicht, der Gott Israels ist größer als die Götter der anderen Völker. Nein, er sagt, es gibt keinen Gott in der ganzen Welt, auf der ganzen Erde, außer in Israel. Er erkennt, dass es nur einen wahren Gott gibt. Die anderen sind Götzen, falsche Götter. Es gibt keinen Gott außer Yahweh. Die Bitte Naamans, auch in Vers 17, da sagt er: Könnte deinen Knecht nicht eine doppelte Maultierlast Erde gegeben werden? Denn dein Knecht will nicht mehr anderen Götter Brandopfer und Schlachtopfer darbringen, sondern nur dem Herrn. Hier im Urtext steht Yahweh, das ist der Name Gottes. Er will ein bisschen von der Erde Israels auch mitnehmen. Es mag uns seltsam erscheinen, eine solche Bitte, aber sie spiegelt den früheren Glauben wider, dass jede Gottheit über ein bestimmtes Land herrschte. Deshalb lesen wir zum Beispiel Baal Zephon, das war der Baal von dem Ort Zephon, oder Baal Peor, das war der Baal, derselbe Gott, aber der in einem bestimmten Gebiet herrschte. Der Unterschied ist, dass Naamans er scheint verstanden zu haben, dass der Gott Israel, Yahweh, wenn er der einzig wahre Gott ist, auch überall Gott sein muss. Wahrscheinlich geht er jedoch davon aus, dass wenn Yahweh Israel zu seinem Volk erwählt hat, dass der Boden dieses Landes auch heilig sein muss. Und dass es notwendig ist, etwas Erde von dort mitzubringen, um einen heiligen Raum auch in seinem Land zu schaffen. Erinnert ihr euch auch an die Frage dieser samaritischen Frau an Jesus, als die Frau, die Jesus an dem Brunnen von Sichar trifft? Frage von der Frau, also es gibt heute die, wenn sie ein bisschen Interesse für den Glauben zeigen, die stellen merkwürdige Fragen. Ja, also vor kurzem hat uns jemand gesagt, warum tragen die evangelischen Christen auch kein Kreuz oder sowas? Ja, also das sind die Fragen, die die Leute stellen. Aber ich glaube, diese samaritische Frau, wenn sie Jesus fragt, wo soll man Gott anbeten? Sie meint es ernst. Sie fragt, sollen wir Gott auf dem Berg Gerizim anbeten, da wo wir es immer getan haben, oder in Jerusalem? Ist es notwendig, nach Jerusalem zu gehen, um Gott anzubeten, zum Tempel? Es war den Samariter auch verboten, den Tempel zu besuchen. Was antwortet Jesus? Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Punkt, Punkt, Punkt. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Es ist oft erstaunlich, wie sehr sich der religiöse Mensch mit Nebensächlichkeiten beschäftigt. Aber dieser Naaman ist noch jung in seinem Glauben und es gibt viele Gründe, die uns auch denken lassen, dass er es ernst meint und dass seine Bitte auch und dass seine Fragen ehrlich sind. Er hat doch ein gewisses Problem. Und auch, dass er ein solches Gewissensproblem hat, zeigt uns, dass er viel erkannt hat. Sonst würde er sich diese Frage nicht stellen. Er muss seinem Herrn, sagt er, dem König von Syrien, in den Tempel von Rimmon begleiten und sich vor diesem Götzen verneigen. Auch wenn er nicht an ihn glaubt. Es ist davon auszugehen, weil er gesagt hat, nur Jahwe ist Gott. Er glaubt nicht mehr an diesen Gott, der sein Gott war. Aber kann er das tun oder ist es eine schlimme Sünde? Darf er das? Einige würden sagen, auf gar keinen Fall. Denn das wäre Götzendienst. Und es könnte auch ihm sein Leben kosten, wenn er das nicht tut, wenn er dem König nicht gehorcht. Aber erstaunlicherweise erlaubt ihm Elisa das, weil er den Glauben des Naamans als aufrichtig anerkennt. Und davon können wir auch einiges lernen. Ja, ich denke, Elisa geht davon aus, dass Gott sich mehr und mehr diesem Menschen offenbaren wird und dass er ihm auch wirklich durch seinen Heiligen Geist auch den Weg weisen wird. Und so sollen wir auch annehmen, wenn heute sich Menschen auch zu Jesus bekehren, dass Gott sie auch weiter führen wird. Und deshalb ist es auch sehr wichtig, dass wir nicht zu streng mit Glaubensanfängern sind. Ich möchte jetzt zum Schluss kommen und uns fragen, was lernen wir aus dieser Geschichte, aus der Geschichte von Naamans? Ich denke, vier Dinge können das auch zusammenfassen. Zuerst lernen wir, dass Gott der ganzen Erde ist. Gott, auch wenn sein Plan im Alten Testament hauptsächlich mit Israel war, ist der Gott aller Menschen. Und er hat auch Menschen damals aus verschiedenen Völkern gerettet. Und wir sehen auch heute, dass Gott das lesen wir in der Schrift, dass Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Damit ist gemeint, Gott macht keinen Unterschied zwischen den Menschen. Er liebt genauso die Deutschen wie die Taiwanesen oder die Leute, die auf der Insel Borneo leben. Gott möchte seinen Heilsplan auch allen Menschen offenbaren. Und deshalb ist es auch wichtig, dass das Evangelium in der ganzen Welt auch verkündet wird. Zweitens, Gott benutzt oft das demütige Zeugnis unbedeutender Menschen, wie dieses kleine Mädchen hier der Geschichte, um Menschen zur Errettung zu führen. Vielleicht denkst du, ich bin nicht qualifiziert. Also wir haben ja zum Beispiel die Stelle aus 2. Timotheus gelesen, wo Paulus sagt, lieber Timotheus, erinnere dich an das, was ich dir beigebracht habe und lehre das andere Menschen. Natürlich spricht hier Paulus von Gemeindeleiter hier. Aber die Bibel sagt auch, dass wir auch Zeugen Jesu sind, dass wir verantwortlich sind, damit die Menschen auch das Evangelium hören. Und wir sehen hier, dass das bescheidene Zeugnis eines kleinen Mädchens auch erstaunliche Auswirkungen gehabt hat. So sollen wir uns nicht schämen und wir sollten nicht denken, dass es von keinem Wert ist, wenn wir Zeugnis ablegen. Drittens, Gott nimmt keine Rücksicht auf menschlichen Stolz. Wir lernen etwas über den Stolz, über Stolz, Hochmut und Demut hier in dieser Geschichte. Gott hat keine Rücksicht auf menschlichen Stolz. Für ihn sind die Menschen alle gleich. Es gibt keinen besseren Mensch, es gibt keinen wichtigeren Mensch. Und im Gegensatz ist Gott barmherzig zu den Demütigen. Gott gibt den Demütigen Gnade, sagt die Schrift. Die Heilung Naamans ist ein Bild für unsere Erlösung, für unsere Errettung. Diese Erlösung ist aus Gnade allein. Und Gott kann nicht, dieses Heil kann nicht gekauft werden. Errettung erfordert Demütigung, Buße, Reue wegen unserer Sünden und Glauben und Vertrauen und auch Gehorsam. Und zuletzt, wenn Gott einen Menschen rettet, wie er das mit Naamans getan hat, wird dieser zu einer neuen Schöpfung. Dies zeigt sich in allen Aspekten seines Lebens und insbesondere in der Anbetung. Wir sehen hier, wie echt der Glaube des Naamans ist. Sein Hauptanliegen ist, diesem Gott zu dienen. Es kostet, was es kostet, um ihm anzubeten. Und so können wir erkennen, dass Gott ein Werk der Gnade in einer Person angefangen hat. Wenn es wirklich das ernsthafte Anliegen dieser Person ist, Gott anzubeten, die Gemeinde zu besuchen, Gemeinschaft mit Geschwistern zu haben, Gott zu dienen im Zeugnis, im Gebet, im Ausharren. Möge Gott uns helfen, auch aus dieser Geschichte diese praktische Konsequenzen auch zu ziehen. Ich denke, das Beispiel des Naamans ist uns wirklich sehr lehrreich. Amen.